Ja, wir machen heute weiter in unserer Adventsserie. Wir machen uns Gedanken über die Bedeutung von Weihnachten, und zwar nicht anhand der Weihnachtsgeschichte, die wir im Neuen Testament lesen können, sondern anhand von Texten, die im Alten Testament stehen. Texte, die mehrere Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus aufgeschrieben wurden. Und es ist erstaunlich, was wir da schon alles für spannende und großartige Hinweise auf Jesus finden. Und darum schauen wir uns heute auch nochmal einen dritten Text aus dem Jesaja-Buch an. Ihr erinnert euch vielleicht an die vorherigen Gottesdienste. Gott hat Jesaja eine Botschaft mitgegeben, die er seinen Leuten, dem Volk Israel, ausrichten soll. Das Volk Israel war in einer ganz schwierigen, herausfordernden Situation. Da war sehr viel Dunkelheit, da war viel Hoffnungslosigkeit, ein großer Krieg stand bevor und die Chancen auf einen Sieg, die waren so quasi gleich null. Und in diese dunkle Zeit überbringt Jesaja eine Botschaft, die aufgerüttelt hat, aber die auch eine ganz, ganz große Hoffnung überbracht hat. Und heute schauen wir uns das kurze Kapitel 12 an im Jesaja-Buch. Dieser Bibeltext, ich habe es erwähnt, ist ein Liedtext. Und zwar für ein ganz besonderes Lied. Jesaja hat diesen Liedtext aufgeschrieben im Wissen, dass seine Leute in der Zeit damals dieses Lied so noch gar nicht singen können. Es gab so quasi noch keine Melodie zu diesem Liedtext. Es konnte noch nicht gesungen werden. Und trotzdem hat dieser Text etwas in den Menschen ausgelöst. Dieser Text hat etwas geweckt in den Menschen, und zwar eine große Vorfreude. Denn sie wussten, der Tag wird kommen, da wird man dieses Lied laut und voller Freude, aus voller Kehle singen. Dieses Lied, das wird irgendwann ein riesiger Hit. Lasst uns diesen Liedtext zusammen anschauen, zusammen lesen. Jesaja 12. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr. Du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ihr werdet mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Ihr werdet dann sagen: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat. Erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für den Herrn, denn er hat Großes getan. Verkündet es auf der ganzen Welt. Jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems. Denn der Heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Das ist mal so ein richtiger Lobpreiskracher. Ein großes Danklied. Ein großes Lobpreislied. Und viele Textausschnitte, die könnten aus einem modernen Lobpreislied sein. Diese Zeilen, die singen wir mit hier auch bei uns in der Gemeinde. Lobpreis pur. Aber schauen wir vielleicht zuerst einmal auf den Anfang dieses Liedtextes, denn da könnten wir vielleicht schon ein bisschen ins Schwitzen kommen. Das entdecken wir nicht so oft in unseren Lobpreisliedern. Vers 1. Ich danke dir, Herr, du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Also wie jetzt? Gott war zornig über mich? Wir reden doch immer von diesem liebenden Gott. Wir haben doch einen Gott der Liebe. Hat er eben vielleicht doch noch so eine andere Seite? Ich möchte dich auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen. Stell dir vor, du selbst, du ganz persönlich, du bist ein ganz großartiger und erfolgreicher Erfinder. Stell dir das mal kurz vor, so in deinem, vor deinem inneren Auge. Du bist ein weltbekannter großer Erfinder. Und zwar ist dir ein Riesenkuh gelandet, denn du hast ein medizinisches Werkzeug gefunden, das eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ein ganz einfaches medizinisches Werkzeug, mit dem ganz, ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt schnell und gut und einfach geholfen werden kann. Das ist absolut revolutionär, was du da geleistet hast. Einfach, wir brauchen ja Bildung. Stellen wir uns vor, ungefähr so hat dieses Werkzeug ausgesehen. Ganz einfach, ganz schlicht, ganz einfach zu bedienen. Das hast du erfunden und heute wird das weltweit gebraucht. Oh, jetzt sehe ich gerade Menschen aus der Medizin. Sorry. Das ist nur ein Bild. Aber stell dir vor, du hast so ein medizinisches Gerät erfunden und das kann weltweit den Menschen helfen. Jetzt merkst du aber relativ bald, dass es Menschen gibt, die dieses Werkzeug falsch gebrauchen und falsch einsetzen. Was machst du? Logisch, du schaust, wo sind diese Menschen und du informierst sie. Du gibst eine Erklärung ab, du erstellst eine Gebrauchsanleitung und sagst, hey, schau, dieses Werkzeug ist für das gedacht, so ist es zu nutzen, bitte gebraucht es doch so und so, dann führt das zum gewünschten Ziel. Aber es kommt noch schlimmer. Dein Werkzeug, das du erfunden hast, um Menschen Gutes zu tun, um Menschen zu helfen, die in Not sind, es wird bewusst falsch eingesetzt. Ja, es wird sogar zerstörerisch eingesetzt. Menschen gebrauchen es, um anderen Menschen, wie auch immer, zu schaden, um Menschen Leid zuzufügen. Was macht das mit dir, der du dieses Gerät erfunden hast? Ich vermute, es macht dich zuerst traurig. Traurig, dass mit diesem guten Werkzeug so viel kaputt gemacht wird. Das war nicht deine Absicht. Das wolltest du nicht mit diesem Gerät. Und trotzdem passiert es. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dann mit Menschen in Kontakt kommst, die betroffen sind von diesem Werkzeug, wie es falsch gebraucht wurde, die Schaden erlitten haben, die stark darunter leiden, dass wenn du diesen Menschen begegnest und mit ihnen sprichst, dass du dann irgendwann nicht nur mehr traurig bist, sondern dass irgendwann in dir auch eine andere Emotion hochkommt. Eine Emotion, wenn du das viele Leid siehst, die in dir auslöst, das kann doch nicht sein. Es darf doch nicht sein, dass dieses Werkzeug, das für Gutes entwickelt wurde, jetzt so gebraucht wird, so missbraucht wird, dass Menschen so großen Schaden leiden. Ich behaupte nicht zu wissen, wie Gott sich fühlt, wenn er das Böse und das Leid auf dieser Welt sieht. Aber dieser Vergleich hilft mir, ein bisschen einzuordnen, ein bisschen nachvollziehen zu können, warum wir in der Bibel lesen, dass der Gott der Liebe auch mal zornig werden kann. Wenn Menschen Ungutes tun, wenn Menschen Dinge tun, die das Leben nicht fördern, sondern das Leben kaputt machen, dann macht das etwas mit Gott. Dieses viele Unrecht, dieses viele Leid, das da auf dieser Welt passiert, das geht nicht einfach spurlos an Gott vorbei. Und so ist es auch nicht allzu erstaunlich, dass wir viele Bibeltexte in der Bibel finden, die uns davon berichten, dass Gott traurig wurde. Er wurde traurig, wenn er sieht, was alles für Leiden steht. Und wie wir hier zum Beispiel im Jesaja-Text gelesen haben, lesen wir Hinweise, dass Gott auch mal zornig wurde. Und an dieser Stelle müssen wir eine ganz wichtige Unterscheidung machen. Wir dürfen Zorn und Hass nicht verwechseln. Hass, das ist eine tiefe, anhaltende Abneigung. So gesehen das Gegenteil von Liebe. Hass will den anderen den anderen zerstören, kaputt machen, er will ihm schaden. Zorn hingegen ist eine eher vorübergehende Emotion. Und ja, da müssen wir auch vorsichtig sein, gerade beim menschlichen Zorn, der kann auch sehr wohl sehr schädlich und zerstörerisch sein. Menschlicher Zorn kann sehr, sehr destruktiv sein. Aber im Gegensatz zu Hass, dort gibt es nichts Konstruktives. Bei Zorn kann es eine konstruktive Art geben, eine konstruktive Auswirkung. Nämlich dann, wenn der Zorn gewisse Missstände beheben will. Und ich glaube, so dürfen wir auch diesen Zorn von Gott verstehen. Das ist sein Widerstand gegen das Böse, gegen das Gottlose, gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es ist vielleicht, kann man es so ausdrücken, dieses, es kann doch nicht sein, es darf doch nicht sein, dass es auf dieser Welt so viel Schlimmes und Böses und so viel Leid gibt. Das habe ich doch so gar nicht gewollt. Es kann doch nicht sein, dass da so viel Dunkelheit und Kälte und Unfrieden ist auf dieser Welt. Diese Emotion, ich glaube, sie macht deutlich, dass Gottes Liebe für uns Menschen enorm groß ist. Es lässt ihn eben nicht kalt, wenn Menschen leiden, wenn das Leben von Menschen kaputt gemacht wird. Es lässt Gott nicht kalt, wenn es Menschen nicht gut geht. Und genau das bringt uns jetzt zur Weihnachtsgeschichte. Das bringt uns in die Weihnachtszeit. Jeder Mensch, wir alle Menschen tragen Mitschuld an diesem vielen Leid, an dieser Dunkelheit in der Welt. Im kleinen Rahmen, und das kann Auswirkungen haben auf den ganz großen Rahmen weltweit. Wir haben es, um noch einmal dieses vielleicht ein bisschen banane Bild zu greifen, Gottes Werkzeug falsch gebraucht. Und ich glaube, ja, es gibt gute Gründe, warum Gott über mich und vermutlich auch über dich traurig sein kann und vielleicht auch zornig sein kann. Aber, und das ist eben diese wunderbare Botschaft von Weihnachten, die mit Weihnachten beginnt, wir Menschen sind trotzdem nicht diesem Zorn von Gott ausgeliefert. Im Neuen Testament, 1. Thessalonicher 5, die Verse 9 und 10, da steht, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern er wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir mit ihm leben. Gott hat beschlossen, sich uns zu erbarmen. Er hat entschieden, dass er selbst alle Ungerechtigkeit und alle Schuld von uns nimmt. Jesus Christus wird uns zur Gerechtigkeit, sodass da kein Zorn mehr ist für uns, sondern pure Liebe. 1. Korinther 1, Vers 30, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Und darum auch diese starke und so absolute Aussage in Vers 2 in unserem Predigttext. Jesaja 12, Vers 2, wir lesen das nochmal. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Gott hat sich höchstpersönlich um die Rettung von dir und mir, von uns Menschen, gekümmert. Und mit Weihnachten wurde diese Rettung ganz konkret. Jesus ist zu uns gekommen. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und er ist vom Tod auferstanden. Es liegt nicht an dir oder an mir. Es ist weder von deinem noch von meinem Erfolg, mehr oder weniger guten Leben abhängig, Gott selbst hat sich darum gekümmert. Und darum dürfen wir fest und voller Freude sagen, ja, wir dürfen das herausrufen, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und ich brauche auch keine Angst zu haben. Ich brauche keine Angst vor Gottes Zorn zu haben, vor sonst irgendetwas. Gott ist meine Stärke, er ist meine Rettung. Lasst uns einen Moment auf dieses Wort Rettung schauen. In der klassischen Luther-Übersetzung steht hier das Wort Heil. Gott ist mein Heil. An dieser Stelle könnten wir jetzt eine ganz lange Wortstudie machen. Das wäre mega spannend. Für heute Morgen soll folgender Gedanke ausreichen. Wir sind schon darauf eingegangen, die Welt ist aufgrund von unserem Verhalten anders, als sich das Gott vorgestellt und gewünscht hat. Wenn sich der Mensch von Gott abwendet, wendet er sich vom Licht ab. Das führt in die Dunkelheit. Er wendet sich vom Leben ab. Das Leben wird vergänglich. Und wenn früher oder später sowieso alles vergeht und vergänglich ist und stirbt, ja, dann wird das Leben je länger, je sinnloser. Denn wenn ich sowieso in einigen Jahren, in ein paar Monaten, in ein paar Wochen sterbe, ganz ehrlich, dann verliert alles an Bedeutung und Sinn. Das Leben bewegt sich so konsequenterweise auf den Tod zu. Jetzt lesen wir hier, dass Gott unser Heil ist. Wenn wir das lesen, dann bedeutet das im umfangreichsten Sinn die Aufhebung dieser Negativspirale. Gott hebt eben dieses Getrenntsein vom Leben auf. Er stellt den Zustand, wie er das ursprünglich geplant hatte, wieder her. Es ist durch ihn wieder möglich, dass wir uns wieder zu Gott zukehren können, umkehren können. Er ermöglicht, dass für uns wieder ein Leben möglich ist, ein Leben, das nicht begrenzt ist und zwangsläufig im Tod endet. Und damit bekommt das Leben auch wieder einen Sinn. Dieses Wort Heil ist ganz spannend, denn das Wort Heil beschreibt einen dynamischen Prozess. Für uns im Deutschen ist das ein recht abstrakter Begriff. Heil heißt irgendwie alles und nichts. Es meint ein dynamischer Prozess. Denn Heil bezieht sich zuerst auf die Vergangenheit, nämlich auf die Erlösung von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung. Für Jesaja und die Menschen damals war das noch in der Zukunft. Das war noch nicht geschehen. Mittlerweile, wir wissen es, ist das längst passiert. Eine Klammerbemerkung. Es ist wissenschaftlich unumstritten, dass es die Person Jesus gab und dass dieser Jesus auch an einem Kreuz gestorben ist. Das bestreitet heute niemand. Und übrigens gibt es auch sehr gute Gründe, warum die Auferstehung von Jesus tatsächlich passiert sein muss. Aber Klammer zu, das einfach, um ein bisschen neugierig zu machen. Also das Heil, dieser Begriff bezieht sich auf die Vergangenheit. Das Zweite, das Heil bezieht sich aber auch auf die Zukunft. Denken wir nochmal an die letzte Predigt von Claudio. Auch wenn das Entscheidende von Jesus bereits passiert ist, wir leben noch nicht in diesem vollendeten Friedensreich, in dieser großen Ruhe. Noch ist nicht alles Frieden. Noch ist nicht überall diese Ruhe. Aber das Friedensreich von Jesus kommt. Wir leben auf diese Zukunft hin. Und das Dritte, dieses Heil bezieht sich eben auch auf die Gegenwart, auf das Heute, auf hier und jetzt. Und das bringt uns zu Vers 3. Ihr werdet mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Ihr werdet mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Wenn wir heute jetzt mit unserem Wissen in der heutigen Zeit diesen Vers lesen und ein bisschen überlegen, was kommt mir dazu in den Sinn, was ich irgendwo von der Bibel her oder so schon kenne, dann kommt uns vielleicht irgendwann dieser Gedanke an diese eine Geschichte von Jesus. Eine Geschichte von Jesus, in der er einer Frau begegnet an einem Brunnen. Vielleicht hat der eine oder andere ein Bild von dieser Geschichte im Kopf. Wir kommen gleich dazu. Jesaja und seine Leute, als sie diesen Satz gehört haben, die hatten keine Ahnung von dieser Geschichte. Null. Wie auch, das war ja noch gar nicht passiert. Sie konnten nicht an diese Geschichte von Jesus und diese Frau am Brunnen denken. Wir können uns überlegen, was könnte den Menschen damals in den Sinn gekommen sein, als sie diesen Satz gehört haben. Möglicherweise, sehr gut möglich ist, dass die Menschen damals an die sogenannte Gihon-Quelle gedacht haben. An die Gihon-Quelle in Jerusalem. Das ist eine natürliche Quelle, die die Menschen in Jerusalem, wo sie gelebt haben, versorgt hat mit frischem Wasser. Und zwar war das die einzige Quelle, die das ganze Jahr über frisches Wasser hervorgebracht hat. Andere Quellen in der Region, die waren nur zeitweise, jahreszeitweise da. Aber diese Quelle, diese Gihon-Quelle, die brachte das ganze Jahr über Wasser. Und diese Gihon-Quelle, das war der Inbegriff für die Menschen damals für Leben. Zum Beispiel in Dürrezeiten, wenn es nicht mehr geregnet hat lange Zeit, wenn nichts mehr gewachsen ist, auch wenn wochenlang da nichts kam, die Menschen hatten diese Gihon-Quelle und da gab es frisches Wasser. Oder besonders eindrücklich war das auch in Zeiten der Belagerung, wenn Feinde kamen. Und wir erinnern uns nochmal an die Situation, Claudio hat es letzten Sonntag erklärt, die Israeliten standen vor einem großen Angriff. Sie wussten, da kommt bald ein übermächtiges Volk, die werden uns vermutlich einkapseln. Und dann sitzen wir in dieser Stadt fest und dann haben wir ein Problem. König Hiskia, der ließ einen Tempel bauen, einen Tunnel bauen, der das Wasser aus dieser Quelle direkt mitten nach Jerusalem gelenkt hat, sodass das Wasser für die Menschen in Jerusalem frei zugänglich war. So mussten die Israeliten keine Angst haben, dass sie von den Feinden bei einer Belagerung irgendwie ausgetrocknet werden würden und sie so dann ihre Stadt aufgeben müssten. Diese Gihon-Quelle, das war der Inbegriff für Leben für die Menschen damals. Diese Ganzjahresquelle, das hat bedeutet, da ist Leben, das fließt und fließt und fließt und nicht aufhört. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte von Jesus aus dem Neuen Testament. Wir lesen da nur einen Satz aus Johannes 4, Vers 14. Da sagt Jesus Folgendes. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Jesaja kündigte viele Jahre, Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus einen kommenden Retter an. Einen Retter, der uns eine nie versiegende Quelle sein möchte, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Die Israeliten damals haben verstanden, da kommt jemand, der sorgt dafür, dass wir nicht untergehen, dass wir leben. Jesus möchte auch für dich und mich, für uns heute, eine solche Quelle sein. Bei ihm finden wir Leben, das fließt und fließt und fließt und nie aufhört. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass die Menschen damals dieses Lied noch nicht singen konnten. Wir heute, wir können dieses Lied singen. Dieser Retter, dieser Jesus ist vor gut 2000 Jahren auf die Welt gekommen. Und dieser Vers 3, der bei Jesaja noch in Zukunftsform geschrieben ist, den dürfen wir für uns in die Gegenwartsform setzen. Wir dürfen mit Freuden aus den Quellen seines Heils Wasser schöpfen. Bei Jesus finden wir im Hier und Heute für dein Leben, für mein Leben, das, was wir für unser Leben brauchen. Bei ihm bekommen wir genug. Er möchte uns mit all dem versorgen, was wir für unser Leben brauchen. Wir Menschen, und das ist heute bei uns genauso wie damals zu der Zeit von Jesaja, wir Menschen, wir suchen an verschiedenen Orten nach Dingen, die uns Erfüllung geben, die uns Leben geben, die uns Sicherheit geben, die uns Sinn geben, die uns irgendwo auch Halt und Stärke geben. Und ja, vielleicht finden wir stellenweise kurzzeitig eine befriedigende Quelle, die uns für einen Moment lang das gibt, was wir uns erhoffen. Jesus ist da relativ klar und sagt, all diese Quellen, die sind nicht ganzjährig, die vergehen. Früher oder später kommt der Moment, da wird diese Quelle ausgetrocknet sein und sie gibt dir nicht mehr das, was Erfüllung und Leben bringt. Jesus ist die einzige Ganzjahresquelle. Jesus ist die einzige Gihon-Quelle, die fließt und fließt und fließt. Nach was sehnst du dich in deinem Leben? Was hast du für Wünsche? Was hast du für Sehnsüchte? Wo erlebst du Mangel? Wo wünschst du dir Halt und Sicherheit? Ich lade dich ein. Gehe damit zu Jesus. Rede mit ihm darüber. Er selbst hat gesagt, dass wenn wir bei ihm Wasser schöpfen, wenn wir bei ihm Leben schöpfen, dass wir dann mehr als genug haben werden. Und dass wir dann eine große Freude, dass uns dann eine große Freude erfüllen wird. Die Weihnachtszeit, diese Tage, die wir jetzt erleben, die laden uns ein, diesen Schritt zu Jesus, zu dieser Quelle zu machen und es einfach auszuprobieren. Jesus lädt uns ein, Weihnachten lädt uns ein, zu Jesus zu gehen. Ja, und dann folgen noch drei Verse in diesem Bibeltext aus Kapitel 12. Die sind eine große Ermutigung, eine Aufforderung, was wir uns als Gemeinde gegenseitig und vor allem, was wir Gott zurufen sollen, was wir uns gegenseitig und Gott zusingen sollen. In Vers 6 steht, jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems. In der guten alten, noch einmal Luther-Übersetzung, da steht nicht Jerusalem, sondern Tochter Zion. Diesen Ausdruck kennen wir vermutlich einfach aufgrund dieses alten Weihnachtslieds, Tochter Zion. Auch wenn wir heute nicht Einwohner von Jerusalem sind, auch wenn deine Mutter vermutlich nicht Zion heißt, gemeint sind alle, die zu Gottes Familie gehören. Gemeint ist Gottes Volk. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann sind wir eingeladen, diese Sätze, die hier stehen, laut zu singen und laut auszusprechen. Und genau so möchten wir diese Predigt abschließen, dass wir das laut zusammen aussprechen. Und Bernd, vielleicht könnt ihr da schon mal vorkommen, euch parat machen. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen diese Verse gemeinsam laut aussprechen. In diesem Text steht, ihr seht es schon, da rufen wir zu Gott. Wir müssen ja jetzt nicht gleich herumschreien, das müssen wir nicht, aber lasst uns diese Sätze bewusst laut sagen, sodass sie diese Worte, diesen Saal erfüllen und wer weiß, vielleicht sogar das Umfeld noch ein bisschen etwas davon mithört. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat. Erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für den Herrn, denn er hat Großes getan. Verkündet es auf der ganzen Welt. Jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems. Denn der Heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß.